Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nachdem sich in der Gemeinde ein Trend abgegeben hat, dass man in der Predigt die Kapitel des Vorpredigers toppen muss und nach 3 Kapiteln dann 5 Kapitel kommen, kommt heute nur ein Vers. Matthäus 16, Vers 26. Ein Vers, der uns heute in die Wortbetrachtung leitet. Matthäus Evangelium, Kapitel 16, Vers 26. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert oder seine Seele verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? In der Schlachter 2000 steht hier Leben, in der Schlachter 1951 steht hier Seele. In vielen anderen Übersetzungen steht statt Leben Seele. Und in der ersten Revision der 2000er stand da auch noch Seele. Und dann hat ein Übersetzer aus dem Wort Seele das Wort Leben gemacht. War das richtig oder war das falsch? Kann man Leben und Seele gleichsetzen? Die erste Antwort ist ja. Der Übersetzer hat meiner Meinung nach hier keinen Fehler gemacht, indem er die Seele als Leben übersetzt hat. Aber ich möchte zu Beginn der Predigt einen kleinen Ausflug machen und dann zu dem eigentlichen Hauptthema kommen. Und das eigentliche Hauptthema heute ist mit einem Wort überschrieben und das heißt Ablenkung. Vielleicht mitgekriegt, dass mich in der Vergangenheit öfter mal mit dem Thema von so technischen Sachen beschäftigt habe. Irgendwie rutscht man da so rein in seinem Leben. Ich hatte mal kurz hier gesagt, es gibt ein Buch über den Gebrauch von Smartphones im Moment. Wurde auch in der Bekennenden Kirche empfohlen. Ich hatte das hier mal kurz vorgestellt. Einige in der Gemeinde haben es schon gelesen. Das habe ich mitgekriegt. Das steht hinten auch in der Leihbücherei. Dank Hilmar, der seine Version zur Verfügung gestellt hat. Und es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Bei alledem habe ich eine zentrale Frage daraus gepickt. Immer wieder ist die Betrachtung all dieser Themen eine zentrale Frage damit, mit was wir uns eigentlich beschäftigen. Was unser Leben, unsere Seele gefangen nimmt. Und ich wage aber ganz zu Beginn der Predigt erstmal ein paar Grundlagen zu schaffen und so mit euch die ersten 10, 15 Minuten darüber zu reden, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich sind. Es wird ein bisschen theologisch, also keine leichte Geschichte am Anfang, sondern eher die schwere und dann kommen wir zu dem leichteren Teil. Ich bitte um volle Aufmerksamkeit gleich zu Beginn. Also, was wissen wir eigentlich über uns selbst? Was können wir zum Thema Menschenkunde oder wer wir selbst sind, sagen? Im Grunde ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen, im ersten Buch Mose gesagt, im Kapitel 2, Vers 7. Ihr wisst alle, was da steht, wenn ich euch sage, was da drin steht. Die Versnummerierung ist nicht entscheidend, sondern das ist der Vers, in dem Gott diesem Klumpen aus Erde und Fleisch Leben einhauchte. Und dann ist daraus ein Mensch geworden. Das hat ihn zur Seele gemacht, heißt es in diesem Vers. Zur Seele gemacht. Der Mensch wird als Seele beschrieben. Das ist ein sehr interessanter Punkt, ein sehr wichtiger Punkt, denn die Seele, oder wenn das Wort Gottes von der Seele redet, dann meint das in der Regel immer die höchste, allumfassendste Beschreibung, die es für einen Menschen gibt. Wenn etwas die Seele gefangen nimmt, dann meint das Wort Gottes, da ist so alles drin, der ganze Mensch. Und dabei keine technische Unterscheidung zwischen Körper und zwischen dem, was unsichtbar ist und uns ausmacht, was wir manchmal auch als Seele beschreiben oder auch als Geist. Da gibt es unterschiedliche Verwendungen. Also wenn wir hören, dass unsere Seele bewahrt werden soll, dass unsere Seele in Gefahr ist oder dass unsere Seele irgendetwas tun soll, dann meint es nicht nur den unsichtbaren Bereich, sondern in der Regel den Menschen als Ganzes. Dann habe ich einen Begriff erwähnt, der so mit der Seele ab und zu mal gleich verwendet wird. Manchmal ist auch die Rede von dem Geist. Wenn wir das Wort Geist hören, wird es sehr unterschiedlich in der Bibel verwendet. Einmal hören wir, dass Gott selbst Geist ist, dass Gott selbst, damit wird ausgedrückt, dass er keinen Körper hat. Das ist eine Bezeichnung, die sagt, Gott ist Geist. Ja, also ein körperloses Wesen. Aber trotzdem werden an anderer Stelle Beschreibungen für Körperteile oder was weiß ich was benutzt, die uns ein bisschen Sachen veranschaulichen, damit wir uns Dinge besser vorstellen können. Aber der Begriff Geist wird auch für den unsichtbaren Teil verwendet. Trotzdem hat die Bibel kein technisches Konzept, dass die Begriffe jetzt, wie wir das von einem Ingenieur erwarten würden, dass es einen Bauplan, eine Bauanleitung gibt, in der am Ende steht, der sagt, du darfst das Wort Geist oder Seele nur in bestimmten Voraussetzungen verwenden, ansonsten ist es nicht normgerecht. Das hat die Bibel so nicht. Sie nimmt sich die Freiheit, die Seele, auch den Körper in die Seele mit reinzubringen als ganzes Wesen. Aber im Grunde besteht der Mensch immer aus zwei Teilen, dem Sichtbaren, dem Körper und dem Unsichtbaren, manchmal als Geist oder manchmal als Seele beschrieben. Also als erstes möchte ich aufräumen mit dem Begriff, der sich auch in der Philosophie manchmal eingeschlichen hat, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Also dass er technisch auseinanderdividierbar ist, einen Körper in einen Geist und in eine Seele. Das ist ein Trugschluss, das ist eine Aufstellung, die sich in der Philosophie eingeschlichen hat. Das Dilemma mit der Bibel und auch gerade im Zusammenhang mit 1. Mose 2, Vers 7 ist, dass es die Schöpfung des Menschen und sein Wesen nicht hergibt, dass er aus diesen drei Teilen besteht, sondern dass er wirklich nur Körper und Geist oder Körper und Seele ist oder eben eine Seele, die aus Körper und aus einem nichtkörperlichen Teil eben auch besteht. Aber wir haben einen Dualismus, wir haben zwei Teile, aus dem der Mensch besteht. Und wichtig dabei zu merken, im biblischen Sinn, die Seele ist immer die höchste Ebene, die allumfassend ist. Dann gibt es aber, und ich habe euch versprochen, dass es am Anfang gleich schwierig wird, und dann gibt es aber einen Vers, der immer wieder angeführt wird, wenn ein Argument kommt und sagt, naja, die Bibel selbst hat ja an einer Stelle auch mal den Menschen in drei Teile, drei Bestandteile aufgeteilt. Und dieser Vers steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23. Und er führt manchmal etwas zu Verwirrung. Und dort heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also im Ausblick darauf, wenn Christus wiederkommt, soll unser ganzes Wesen bewahrt werden und dann kommt diese Aufzählung, der Geist, die Seele und der Leib. Und dann wird daraus argumentiert und gemacht, dass der Mensch ja wohl einen Geist haben muss, eine Seele und einen Leib, wenn es dann auch in der, bei der Wiederkunft von Christi eine Rolle spielt. Aber auch hier ist ganz wichtig zu verstehen, dass in diesem Vers es nicht um eine technische Beschreibung dieser drei Elemente gibt, die hier angeführt werden oder dieser drei Bezeichnungen, sondern es geht hier um ein ganzes Wesen. Wenn ihr genau lest, heißt es, dass euer ganzes Wesen unsträflich bewahrt werde bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Von mir aus bezeichnet unser ganzes Wesen, und die Bibel macht es auch, manchmal als Geist, unseren Geist, und dann ist unser ganzes Wesen gemeint, manchmal nimmt es das Wort Seele, bezeichnet uns ganz, manchmal ist auch der Körper die Beschreibung von dem, was wir ausmachen, was wir sind, wenn wir unseren Körper bewahren sollen, als Ganzes hat es geistliche Effekte. Hier wird ein Singular benutzt in diesem Vers und nicht im Plural. Hier wird nicht gesagt, diese Teile werden unsträflich im Himmel bewahrt, sondern diese Teile wird bewahrt. Das ist komisch sprachlich, macht aber dann Sinn, wenn es um das ganze Wesen geht und wenn das nur drei unterschiedliche Beschreibungsformen sind des ganzen Wesens. Das zieht die Bibel durch. Es gibt andere Bibelstellen, wo nur ein Wort verwendet wird. Dadurch können wir nicht schließen, dass wir nur aus irgendwie einem Teil bestehen und es gibt eben hier die Maximalform, dass drei Begriffe verwendet werden, um uns selbst ganz zu beschreiben. Und es ist auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang, denn die Christen aller Zeiten haben mit sehr vielen Angriffen zu rechnen gehabt. Da gab es ganze Gruppen, die ihnen klar gemacht haben, dass der Körper völlig minderwertig ist, keine Rolle spielt und zu vernachlässigen ist. Dass es nur um den Geist geht und die Förderung des Geistes. Ja, Wissen, Weisheit, das musste man sich aneignen. Die Bibel sagt das nicht so. Die Bibel sagt, der Körper ist genauso wichtig. Es geht wirklich um die ganze Seele, die in dem Himmel bewahrt wird. Es geht um den ganzen Menschen, also um alles, auch um den Körper. Der Körper ist wichtig, die Seele ist zwar höher, wenn wir das so sehen, die alles inkludiert, aber alles ist wichtig. Es gibt andere Angriffe auf die Christen, in denen der Körper überbetont wurde. Ja? Indem, dass man bis hin zu Askese, körperlicher Reinheit, körperlich-äußerlichen Haltung versucht hat, sich selbst in seinem Glauben auszuleben. Wir haben sowas in die Richtung in Jesaja 58 vielleicht rausgelesen, in diesem Kapitel, wo man eine äußerliche, vielleicht rein körperliche Form des Fastens macht, aber innerlich total tot war, gar nichts mit Gott zu tun haben wollte, sondern so die Form leben ließ. Jesus selbst hat das in der Konfrontation mit den Juden scharf angegriffen, diese äußerlichen, körperlichen Dinge. Diese asketischen Dinge, wo wir uns selbst kasteien, klein machen, Dinge weglassen, die haben nicht dazu geführt, dass der Mensch als Ganzes gerettet werden konnte. Und im Grunde sagt uns dieser Vers, es geht immer um den ganzen Menschen. Es geht immer um alles, was wir sind. Diese zwei Teile. Den unsichtbaren Teil, den sichtbaren Teil, Geist, Seele, und aber auch den Körper. Und hier an der Stelle möchte ich mit unserem Vers einsteigen, in die Gedanken und ein paar wichtige Dinge wiederholen, die das Wort Gottes uns sehr klar macht. Der Mensch selbst, wir haben das aus der Schöpfung gesehen, hat mit diesem Geist und mit diesem Körper in allem, was er getan hat, gegen Gott gesündigt, hat durch Adam die Sünde einziehen lassen und hat sich bemüht, nach Kräften alles zu tun, um die Gnade Gottes in irgendeiner Weise abzulehnen. Jesaja 58 ist hierfür ein wunderbarer Beleg, wo Gott fast schreit zu seinem Volk und sagt, was habe ich für dich getan? So viele Jahre. Und du hast darauf nicht geantwortet. Du hast das in äußerliche Antworten einfließen lassen. Das ganze Buch Jesaja ist voll davon, dem Volk zu sagen, was Gott in ihm aufgerichtet hat, in diesem kleinen, unbedeutenden Volk. Er hat es liebevoll als seinen Weinberg beschrieben. Er hat es mit den tollsten Begriffen beschrieben, um immer wieder im Neuen Testament korrigieren zu müssen, zu sagen, alles, was er aufgerichtet hat, ist misslungen. Der Mensch hat aus seiner eigenen Kraft versucht, sich gegen Gott zu wenden. Und der Vorwurf, den Jesus den Jüngern, den Pharisäern in Johannes 8 und 9 macht, nämlich die Absicht, dass wir Jesus töten wollen, ist unsere Grunddisposition. Das ist der Kern unseres Herzens. Wir nennen das ein verderbtes Herz, ein so kaputtes Herz, dass es aus eigener Kraft nichts tun kann für Gott. Also diese wunderbare Schöpfung ist kaputt gegangen. Es musste Christus kommen, um uns zu erretten. Gut, jetzt rede ich von einer Gemeinde, die wirklich an diesem Punkt gut ausgebildet ist. Und ich bin froh und stolz und dankbar, hier in der Gemeinde sein zu können, in der das immer wieder so klar gesagt wird. Und dann kommt dieser spannende Teil, wenn wir verstehen, dass Christus uns errettet hat. Was machen wir eigentlich in unserem Leben? Fragen zur Nachfolge kommen immer wieder hoch. Sie beschäftigen uns im Grunde Tag für Tag. Was machen wir mit diesem gewonnenen Leben? Was machen wir daraus, dass Christus alles, was er hat, gegeben hat? Grundlos, all in, Ja, modernes Wort. Alles, was er hatte, hat er uns gegeben. Sein Leben. Was ist unsere Antwort darauf? Wir antworten darauf. Es gibt die unterschiedlichsten Formen. Jesus selbst hier in Matthäus 16 redet davon, wie diese Nachfolge aussehen soll. Deswegen haben schlaue Leute hier auch bei dem Kapitel die Überschrift gewählt, über die Nachfolge. Und die Kernaussage ist, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst? Und ich weiß, dass du es versuchen wirst. Was hier die Grundannahme ist, ist, dass jeder Mensch versuchen wird, in seinem Leben, auch nach der Bekehrung, die ganze Welt zu erobern. Dass jeder Mensch aus der Tiefe seines Herzens Anerkennung sucht bei anderen Menschen, in der Gemeinde, Bestätigung, Ruhm, Ehre. Dass in allem, selbst in dem Moment, wo wir demütig sein wollen, wir es zur Schau tragen werden, wir es in irgendeiner Weise missbrauchen werden. Wir können das aus eigener Kraft. Wir haben eine Fehlfunktion, wir wollen an dieser Stelle Anerkennung in der Welt haben. Und das wissen nicht nur wir, sondern diese Weisheit und diese Wahrheit wissen auch viele andere Menschen. Einer der Gründer von Facebook hat bei der Gründung von Facebook gesagt, wir wissen, dass bei Menschen, wenn sie ein Like bekommen, ein Dopamin ausgeschüttet wird. Das ist ein Glückshormon im Körper. Das wird losgeschossen, wenn wir einen Moment glücklich sind. Und er hat gesagt, diesen Moment wollen wir ausnutzen. Denn der Mensch verliert seine Kontrolle über sich. Das war die Grundidee für Likes. Und das hat sich durchgezogen in unserer Welt durch alles. Automobilhersteller wissen, dass wenn ein Auto neu riecht, es auch neu ist. Deswegen können wir kleine Dosen kaufen, in denen wir uns einen ganz kleinen Moment eine Illusion schaffen. Das Auto ist neu, denn es riecht neu und dann kaufen wir es. Gebraucht. Mit dem neuen Auto in der Nase. Wir können unseren Körper manipulieren, beeinflussen, damit wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun würden. Das funktioniert. Das haben viele herausgefunden. Supermärkte machen das mit Klängen, machen das mit Gerüchen. Wir versuchen, Menschen zu beeinflussen um uns drumherum. Wir selbst, wie antworten wir auf Dinge, die normalerweise, wenn wir in der Welt, egal was wir tun, ob wir etwas kaufen, funktioniert unser Gehirn so, dass es eine Geschichte produziert um diesen Kauf, damit wir, wenn wir nach Hause gehen, unserer Frau erklären können, warum das jetzt so super richtig war, diesen Gegenstand zu kaufen. Weil wir wissen, dass wir Anerkennung in der Welt brauchen. Alles in uns, alle Geschichten, die wir uns bauen in unserem Leben, sind das Streben und das Suchen nach Anerkennung. Wir wollen die Welt gewinnen. Also, ich meine, was hier in diesem Vers beschrieben ist, ist kein theoretischer Fall. Es ist kein Fall, ja, Option, ich könnte jetzt hier nach meiner Seele ausgerichtet sein, sondern es ist die praktische Grundannahme in unserem Leben, dass jeder Mensch jederzeit immer bei anderen Anerkennung haben will. Selbst die bestgemeinte gute Absicht in unserem Leben führt dazu, dass wir trotzdem uns ausrichten nach dieser Welt. Und diese Welt hat andere Grundprinzipien als das Reich Gottes. Deswegen kracht es manchmal. Wir merken es auch manchmal. Denn dann springt etwas in uns an und ich nenne es erstmal die Seele. Manchmal ist es Gewissen, manchmal ist es irgendwas anderes in uns, irgendwas in unserem Körper, manchmal ist es Zucken in der Niere oder die Magenschmerzen, nachdem ich irgendwas gemacht habe, was nicht gut war am nächsten Tag. Es kann körperlich sein, das kann irgendwas anderes sein. Manchmal kämpfen diese beiden Reiche in uns und wir kriegen Hinweise darauf, dass irgendwas schiefläuft. Im Übrigen ist dieser Kampf auch in unserer Weltgeschichte und in unserer Literatur omnipräsent. Sicher hat keiner von euch die ganze Bibel in seiner Schulzeit durchgelesen, im Unterricht nicht, vielleicht dann privat zu Hause. Manche mussten aber den ganzen Faust von Goethe durchlesen, der die andere Seite, den Kampf um die Welt, beschreibt. Ja? Manche haben das Reklamheft gelesen, manche haben es gar nicht gelesen, sind irgendwie durch die Arbeiten durchgekommen, aber auf dem Lehrplan steht er noch. Ja, manche haben es vielleicht nur bis zu Tim Thaler oder anderen Deals mit dem Teufel geschafft. Aber die Welt ist voll damit, dass der Mensch merkt, irgendwas braucht er. Er braucht einen zusätzlichen Deal, um diese Welt zu erobern. Der Faust hat sich mit dem Teufel eingelassen, wusste es vielleicht nicht, ja. Wusste nicht, was das Pudels Kern ist. Ja. Das war der Teufel. Und er hat sich darauf eingelassen, das ist der Kampf um die Welt, die Anerkennung, Frauen zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, was auch immer. Einer der modernsten Philosophen, vielleicht der einzige Gute in Amerika, den es in letzter Zeit gegeben hat, David Foster Wallace, der hat ein Buch geschrieben, in dem der Mensch immer versucht, glücklicher zu sein. Und wenn er dieses neue Buch, dieses neuen Glücklichsein-Levels erreicht hat, gewöhnt er sich daran. Das nannte er The New Normal. Also dann ist es wieder normal, alles, was ich habe. Und dann will ich immer weiter auf die nächste Stufe. Er hat es sehr kompliziert beschrieben, mit sehr vielen Worten und ein paar tausend Seiten in diesem Buch. Aber letzten Endes hat er auch eins kapiert. Wir sind in dem ständigen Kampf, dass wir hier auf dieser Welt uns Glück schaffen wollen, Anerkennung bei anderen und tatsächlich einen Grundantrieb haben, die Welt gewinnen zu wollen. Der Grundantrieb ist nicht, Gott oder seine Seele zu bewahren für Gott. Ich formuliere es mal so rum. Also letzten Endes auch die Philosophen dieser Welt kapieren, dass wir uns, wenn wir in diese Anerkennung in der Weltspirale gehen, letzten Endes immer unglücklicher werden. David Foster Wallace hat es in der richtigen Art und Weise konsequent durchgezogen. Er hat gesagt, es ist damit völlig nutzlos, dass ich lebe, und hat sich selbst umgebracht. Es war völlig konsequent. Er wusste, egal was ich tue, ich kann in keiner Stufe weiterkommen. Also der Mann lebt nicht mehr, weil er sich selbst umgebracht hat, als Ergebnis seiner Lebensphilosophie. Und das ist das, was die Bibel von uns in Matthäus 16 verlangt für Nachfolge. Sie sagt zu uns, auch du musst dich umbringen für dieses Lebensprinzip, aber nicht aktiv selbst, körperlich. Du musst dir nicht eine Pistole in den Kopf stecken oder deinen Körper vernichten, denn das nützt nichts. Tatsächlich sagt dieses Kapitel, wir müssen unsere Seele aufgeben. Es geht auch um den unsichtbaren Teil, den wir gar nicht umbringen können. In uns ist was drin, das in seinem alten Wesen grundsätzlich nicht funktioniert. Und das muss raus. Wir müssen unsere alte Seele verlieren und nicht nur den Körper. Selbstmord bringt nichts. Körper weg bringt nichts. Aber dieses ganze alte Wesen zu verlieren, das bringt was. Denn dann können wir in dieser neuen Seele, in dem, was wir sind, in der durch Christus geschaffenen Seele leben. Und genau das, glaube ich, meint dieser Vers im Kern. Was sonst kann ein Mensch als Lösegeld geben? Kannst du deinen Körper geben? Bring dich einfach um? Nützt das was? Kannst du selbst in eigener Kraft deine Seele bringen? Auch das war irgendwo, wie macht man das? Ja? Wie kann man seine Seele aufgeben? Das, was uns dieser Abschnitt hier sagt, ist, dass die Grundlage unseres Lebens ist, dass wir eine neue Kreatur werden, die von Gott geschaffen ist, und dass wir aus dieser Kreatur heraus leben. Und in diesem neuen Leben ist meiner Meinung nach der Hauptgegner, den wir haben, die Ablenkung. Nämlich die Umlenkung oder die Verrücktheit oder die Perversion, zurückzugehen in diesen alten Kampf, die Welt gewinnen zu wollen. Das ist das Ziel aller modernen Ablenkung, mit der wir zu tun haben. Alles, was uns angeboten wird, um uns von Gott abzulenken, dient dazu, die Welt zu gewinnen. Und es gibt keinen Zwischenschritt. Wenn wir Gott nachfolgen, dann sind da viele Kräfte, die uns wegleiten wollen. Und das ist gar keine Antithese zu sozialen Medien oder zu irgendwas anderen, sondern es ist eine Antithese zu allem, was uns dazu verführt und unsere Seele beeinträchtigt, einer kleinen Lüge eine Beförderung im Job zu bekommen, ist genauso schlimm wie bei Facebook irgendwas Falsches zu posten oder bei Instagram oder bei was auch immer, ja, um mich besser darzustellen, als ich bin. Ob ich das im Job mache, bei meinem Nachbarn, ob ich irgendjemand anders gegenüber behaupte, ich habe irgendwas gemacht, was ich machen sollte, ich habe es aber nicht gemacht. Oder mich von irgendjemand anders verleugnen lasse und sogar jemand zum Lügen und zu Sünden auffordere, ist letzten Endes egal. Ich suche Anerkennung bei der Welt. Das ist meine Grunddisposition. Die Frage ist natürlich immer wieder, gut, gibt es auch noch neben dieser negativen These eine positive These? Und dazu möchte ich mit uns einen Bibelabschnitt lesen, den ich für extrem wichtig halte, um zu verstehen, wie wir unser Leben leben. Nämlich Galater 5. Wir haben darüber auch schon Predigten gehört bei uns. Und das ist gut, wenn ihr das aufgeschlagen lasst, denn es lohnt sich, auf ein paar Sachen einzugehen. Ich will uns mal ab 16 bis 26 lesen, einen kleinen Abschnitt, dritte Schriftlesung. Aber es lohnt sich, auf ein paar grundlegende Dinge auch hier zu achten. Paulus sagt hier im Heiligen Geist, und wenn er jetzt, weil wir jetzt so ein bisschen, ich will eine ganz kleine Einleitung geben, weil wir so ein bisschen über Geist, Seele und den Körper geredet haben, wenn er jetzt hier von dem Geist redet, dann kommt noch was Neues dazu, der Heilige Geist. Ja? Denkt auch mal daran, also es ist nicht nur der menschliche Geist immer hier in der Passage gemeint. Also wenn hier steht, wandelt im Geist, ja, dann im Heiligen Geist, der uns auf Christus hinweist. Nicht, dass wir unseren eigenen Geist jetzt da hören. Das nur als Warnung. Ja, Paulus sagt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ich habe es extra langweilig vorgelesen, weil das interessiert uns eigentlich wirklich nicht. Das sind die Dinge, die wir wirklich nicht hören wollen. Das ist dieser Teil. Dann kommt aber der positive Teil und da sind wir jetzt ja an dieser Stelle. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, nach eitlem, nichtigem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Diese Aufzählung, das würde zu lang dauern, wenn wir da ins Detail gehen. Aber ich will einen Vers uns mal bewusst machen, der hier manchmal vielleicht ein bisschen untergeht. Lasst uns nicht nach eitlem Ruhm gierig sein. Das ist der Vers, der sagt, dieser eitle Ruhm ist die Anerkennung bei anderen Menschen. Was Paulus hier sagt ist, lasst uns nicht danach streben, dass jemand anders uns Feedback gibt, dass unsere Essenz wird. Er hat vorher die positiven Dinge aufgesagt, die unser Leben ausmachen. In dieser Liste, die Worte wirken so schwach gegen diese harten Begriffe vorher, wie Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Götzendienst, Zauberei. Was für dicke Begriffe. Und dann kommen so kleine wie Freude, Friede, Langmut, zaghafte kleine Stimmen in unserem Leben, die aber die Frucht des Geistes sind. Gegen diese Schwergewichte, ja, das mündet bei ihm letzten Endes dazu, dass er sagt, all diese Dinge, die da in der Aufzählung waren, die dienen auch dazu, Ruhm bei den anderen zu erlangen. Die Die führen dazu, dass wir letzten Endes uns selbst wichtiger machen wollen. Oder dann gibt es noch was anderes, diesen zweiten Gedanken, den er hier ausführt. Er sagt, schafft auch keine Atmosphäre in euren Gemeinden, in denen eine Konkurrenzsituation entsteht. Ja? Er sagt hier, lasst uns einander nicht herausfordern. Lasst uns nicht darüber nachdenken, wer der bessere Prediger ist, wer der mehr gesegnet oder was weiß ich was ist. Lasst uns gar keine Konkurrenzsituation haben. Wir sind sozusagen eine Einheit, die eine Einheit ist, in der nichts Konkurrierendes dazu dient, dass der Geist Gottes wirkt. Der Geist kennt dieses Prinzip gar nicht. Der kann gar nicht sagen, du bist mehr, du hast weniger. Er kann gar niemand fallen lassen, der vielleicht nur ganz, ganz wenig einbringt. Und eben diese ganz kleine Stimme sagt, Freude, schwach, zaghaft. Aber der ist auf der guten Seite der Macht. Der hat nicht sich verführen lassen, auf diese Ruhmschiene und diese Sünden zu gehen. Der Vers wird oft übersehen. Ich glaube, dass aber viel in der Welt um uns herum genau darauf ausgerichtet ist. Findet euch selbst besser als die anderen. Macht was Besseres. Vergleicht euch. Nehmt andere als Beispiel und seht euch selbst begründet darin, dass ihr besser seid. Nein, die Bibel lehnt es ab. Sie lehnt jeglichen Vergleich eines Christen mit anderen Christen ab. Sowohl in Bezug auf sein Glaubensleben als auf seinen Weltstatus, als auch auf seine geistige Entwicklung oder was auch immer. Die Bibel kennt das Prinzip nicht. Das ist weltlich. Ausschließlich. Und gerade wenn ich mich in der Zeit viel damit beschäftigen muss, die Leute haben mich immer wieder gefragt, ja, was muss ich denn machen? Was sind denn die Themen? Soll ich jetzt einen Facebook-Account haben oder nicht? Die Antwort ist nein. Ja, weil du letzten Endes doch wieder bei Facebook immer nur Ruhm und Ehre suchst. Das ist auch mit anderen Accounts so. Man kann sie haben. Ich habe auch einen Facebook-Account. Ich gucke da einmal im Monat rein, weil mich halt da Leute drüber finden. Ja, irgendwie ist man tot, wenn man keinen Facebook-Account hat. Das ist das nutzloste, sinnvollste, blödeste, was man machen kann im Leben. Das ist meine Antwort darauf. Ja, andere soziale Medien, muss man irgendwie Kommunikation haben? Nein, ich würde sogar ablehnen, dass wir alles, was Spotlight sind, jede News, alles, was kurzfristig in unserem Leben aufpoppt, uns beeinflusst und unser Gehirn gefangen nimmt, würde ich grundsätzlich ablehnen, weil es uns ablenkt davon, weil es Vergleiche, weil es unnötige Hitze in uns erzeugt und uns ablenkt von dem, was der Geist Gottes macht. Diese kleinen Stimmen will ich hören, die hier aufgezählt sind. Ich möchte Menschen erkennen, die sanftmütig sind und dazu muss ich ein bisschen Geräusch der Welt ausblenden. Ich muss was weglassen und das ist eben dieser Teil, der meinem Wesen besser entspricht, bei dem ich tolle Anerkennung kriege, wo ich vielleicht auch in so einen, manche Leute mögen ja den Wettkampfmodus sehr gerne, und das muss ich ausblenden. Und ich nenne diesen ganzen Bereich einfach mal in erster Linie Ablenkung. Ich glaube, dass Ablenkung gar nicht ein theologisches Prinzip ist. Vielleicht Zeitvertreib oder so auf diesen Zeitlauf der Welt einzugehen, das geht so ein bisschen geistliches Prinzip. Aber dass es im Endeffekt immer darum geht, dass wir Spaß suchen, Spaß sozusagen aus diesen kurzfristigen Erfolgen. Und Jesaja 53, wir haben es vorhin gelesen, in Vers 13, da gibt es so ein ganz kleines Nebenthema. Da heißt es, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht tust, was dich gelüstet an meinem heiligen Tag. Es geht genau in den Brennpunkt. Da ist der heilige Tag, Gott sagt, heilige den Sonntag, da bin ich. Ich gebe dir einen Raum, in dem du alles mit mir machen kannst, was du willst. Du kannst Gemeinschaft mit mir haben, Freude, Sanftmut, Langmut, alles das ist da. Oder du kannst tun, was dich gelüstet. Mach dir doch Stress, mach dir doch Hektik. Geh doch auf die andere Seite. Das nimmt dieser Vers ganz fein auf. Er sagt, wenn du deinen Fuß zurückhältst und nicht tust, was dich gelüstet und dich nicht auf diese Schiene einlässt, wenn du nicht deine Wege gehst, das ist weiter in dem Vers, und nicht dein Vergnügen suchst, dann werden wir von Gott gesegnet. Das ist das Prinzip. Das ist das Prinzip unseres Sabbats. Das ist das Prinzip unseres Sonntags. Das ist unser Osterprinzip. Das ist unser Gemeindeprinzip. Sicher gibt es Sachen, die mehr Vergnügen machen, von länger schlafen über was auch immer auf diesem Planeten. Ja, es gibt viele gute Gründe, wenn man morgens aufwacht mit leichtem Husten, einen wirklich für die anderen ganz schlechten Husten zu haben, um irgendwo nicht hinzugehen. Es gibt immer Gründe, die dagegen stehen. Und ich will es nicht übertreiben, aber ich finde, dass Jesaja 58 hier sehr fein in diesen Spannungsbogen reingreift und sagt, Seele, wenn du Anerkennung in der Welt suchst, wenn du deine Lüste ausleben willst, das ist nicht der geistliche Weg. Und zurück zu Galater 5. Galater 5 sagt sogar, und lest dieses Kapitel richtig, es wird immer wieder als Arbeitsanweisung, was wir tun sollen, gelesen. Da steht nirgendwo, dass wir selbst Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut selbst produzieren sollen. Sondern da steht drin, wir sind im Geist rausgenommen von diesem Stress des Gesetzes, irgendwas erfüllen zu müssen, um Leben zu erlangen. Der Geist hat uns Leben gegeben, deswegen ist diese Frucht des Geistes da. Das, was in unserem Leben passiert, ist, dass ein sehr lauter Motor dagegen kämpft, was der Geist Gottes in uns macht. Alle diese Dinge sind da. Das ist unsere neues Leben-Grunddisposition. Und wenn sie nicht rauskommen, dann hast du dich dahin bewegt, deine Lüste, dass du deine Seele verkauft hast an die Welt für eine Zeit lang. Du bist darauf eingegangen, die anderen Dinge in dein Leben reinzulassen. Das können wir machen. Ja, wir können die Ehe brechen, wir können zügellos sein, wir können andere Leute betrügen, wir können superreich werden durch böse Geschäftsideen. Ja? Damit kann man viel Geld machen. Wir können das alles machen, es funktioniert. Aber eigentlich ist die Grunddisposition des Christen schon da. Und bitte so Galater 5 lesen. In uns sind die sanften Stimmen schon da. Die sanften Worte, die schön sind. Wir müssen sie halt nur ausleben. Wir dürfen unsere Seele im laufenden Betrieb nicht in die Welt verkaufen. Was nützt es dir, wenn du die Welt gewinnst und alles läuft gut, aber deine Seele ist am Ende. Sie leidet, verrottet, verreckt in dieser Welt, liegt am Ende. Es kann sein, dass manchmal unser Körper, unser Geldbeutel oder was auch immer Alarmsignale schlagen in diesem Leben. In diesem Fall sagt uns vor allem Petrus, was schadet dir das eigentlich? Das ist doch nur temporär. Lasst euch doch nicht so stark davon beeinflussen. Das ist doch nur eine Zeit lang hier, aber im Himmel sind die Fehler doch korrigiert. Und hier, Paulus nimmt die andere Seite, sagt, eigentlich seid ihr doch schon gut gemacht. Ihr seid doch ausgestattet mit Liebe, Freude, Friede, Sanftmut. Ist doch schon da. Verkauft eure Seele bitte nicht an die Welt. Erhaltet eure Seele, denn sie ist höher als alles, was wir haben. Das ist der Charme unseres Christenlebens und deswegen komme ich zu manchen Schlüssen, dass Dinge, die uns ablenken, die uns gefangen nehmen, die uns hinziehen zur Anerkennung, zu eitlem Ruhm. Galater 5, Vers 26 ist neben dem Predigtvers heute der Nachhausegeh-Vers. Denkt darüber nach. Lasst uns nicht nach eitlem Ruhm streben. Lasst uns nicht nach eitlem Ruhm, wie sagt Paulus hier, gierig sein. Er kennt die Dopamine. Dieses Gierigsein ist mehr als nur, ja, irgendwie eitler Ruhm ist okay. Da, in uns gibt es was, was antriggerbar ist, dass wir uns wirklich in allem danach ausstrecken wollen. Deshalb müssen wir darauf achten, dass wir unsere Seele schon gewonnen haben, dass in uns das, was Gott geschaffen hat, wir nicht einfach verhöhnen, sondern ganz ruhig bleiben, egal wie die Situation ist, ganz ruhig bleiben, darüber zu sagen, Herr, du hast es doch schon geschaffen in mir. Da muss doch nichts mehr kommen. Ich muss nur aufhören zu denken, ich müsste noch irgendwie funktionieren oder Anerkennung bekommen oder mit den anderen irgendwie gleich sein. Es ist nicht so schlimm, anders zu sein. Das ist die Nachricht für den heutigen Tag oder für mich die Quintessenz davon, dass wir unsere Seelen erhalten sollen. Tief durchatmen, erkennen, dass wir die Ewigkeit bereits in uns haben, dass sie in unserem Wesen liegt und dass die guten Dinge, die hier beschrieben werden, tatsächlich, wenn sie nicht rauskommen bei euch, werdet ruhig und guckt mal, was laut in eurem Leben ist und euch davon ablenkt, dass in irgendeiner Weise diese Erkenntnis eingelullt wurde. Dass es der Teufel geschafft hat, umzudrehen und zu sagen, du musst laut, du musst sichtbar, du musst für andere gut sein. Nein, du musst das, was Christus in dir geschaffen hat, leben, ausleben und dadurch deinen Körper, deinen Geist, deine Seele bewahren, die alles nichts anderes beschreiben, als das, was Gott in dir geschaffen hat. Dieses heilige Wesen, wozu wir da sind und womit wir auch komplett uns nach Gott ausstrecken sollen. Mit allem. Mit allem, was wir haben, mit unserem Körper, mit unseren Gedanken, mit unserer Erfahrung, mit dem unsichtbaren Teil, mit unserem Charakter, mit unserem Wesen. Das alles ist in der Seele drin. Amen.